Wir merkten, dass etwas seltsam war, als mein Vater anfing, sich zu wiederholen. Dann fragte er eines Tages, wo seine Golfschläger seien und erfuhr, dass sie in der Garage seien. Was ist eine Garage? Wir wussten, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. So erinnert sich Ashley Campbell an die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters Glenn Campbell, dessen Song »I'm not gonna miss you«, »Ich werde dich nicht vermissen«, sein letzter Song ist, und das soll er auch ganz pragmatisch seinem Umfeld vermittelt haben, sinngemäß »Was soll die Aufregung? Ich werde schließlich niemanden vermissen«. Im Rückblick scheint es manchmal ganz offensichtlich, dann fügt sich alles in ein Krankheitsbild. Angela Potocznik, so war das auch bei Ihnen. Sie sind heute mit Johanna Püringer vom Dachverband Demenz Selbsthilfe Austria zu Gast in Punkt 1. Es geht um Selbsthilfe bei Demenz, und zwischen den ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, und einer validen Diagnose sind bei Ihnen viele Jahre vergangen. Da lag eine Fehldiagnose dazwischen, ein Burnout. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war eigentlich eine sehr unangenehme Zeit, weil die Symptome habe ich ja schon irgendwie mitbekommen und dachte mir, da stimmt was nicht. Und ich wollte unbedingt wissen, was stimmt in meinem Kopf nicht. Und dachte, Demenz ist eine Ausschlussdiagnose und es braucht manchmal doch viele Untersuchungen, um es genau festzustellen. Wie Johanna schon sagte, 100 Demenzarten gibt es. Welche halte ich? Und und wenn ja, wie gehe ich damit um? Aber so weit war ich am Anfang natürlich noch nicht. Es dauerte seine Zeit. Und das ist gut so, weil es mir das Gefühl gab, mich doch darauf einstellen zu können und einfach schon mal anfangen kann zu lesen darüber. Was bedeutet das? Man kommt ja so schnell dazu im Prinzip, ohne dann damit irgendwie in einer Weise umgehen zu können, außer zu wissen, jetzt ist das Leben so, wie ich es mir gewünscht oder vorgestellt habe, nicht mehr möglich. Das war so mein Gedanke. Dass bei mir zuerst die Diagnose Burnout festgestellt wurde, habe ich als angenehm empfunden. Die ist heilbar, die ist nicht stigmatisiert. Jeder denkt sich, mein Gott, hat viel gearbeitet, sogar dass es zu viel wurde, sie sich so anerkannt, ja. Und ich muss sagen, selbst heute tut es mir ein bisschen leid, dass es bei dieser Diagnose Burnout nicht geblieben ist, sondern durch weitere Untersuchungen einfach den Weg zur Demenz genommen hat. Und das war dann auf der einen Seite irgendwie erleichternd zu wissen, was ist denn los, womit habe ich mich zu befassen. Auf der anderen Seite hatte ich war eine sehr gute Skifahrerin und ich hatte so das Gefühl, dass ich beim Skifahren von einer Lawine überrollt werde und keine Orientierung habe, was mache ich jetzt, weiche ich aus, kann ich überhaupt ausweichen, was ist zu tun. Das war an und für sich auch nicht sehr schön, weil damals gab es nicht sehr, es gab gar nichts. Also ich sag nicht, es gab gar nichts. Ich habe nichts gefunden, trotz Suchen. Also Flyer richteten sich an Angehörige, was wichtig ist, sehr wichtig ist. Aber ich fand, warum traut man uns jetzt nach der Diagnose überhaupt noch was zu? Ist das wirklich so, dass man meint, bei uns hilft gar nichts, es gibt nichts? Aber ich würde sagen, mit ganz viel Glück, ich habe Menschen von Alzheimer Austria getroffen, die mich von Anfang an unterstützt haben. Das war dann schon so ein wunderbares Erlebnis. Ja, es gibt Menschen, die da für mich da sind. Ja, und die Diagnose hat auch eben durch das Zusammensein mit Menschen von Alzheimer Austria auch ihren ganz großen Schrecken verloren, denn die sind mir nicht nur mit Empathie begegnet, sondern auch mit ihrem ganz großen Wissen, das sie über die Krankheit hatten. Sie teilten das mit mir, teilten Bücher mit mir von anderen Betroffenen, die zwar noch nicht in Österreich geschrieben wurden damals, aber die gab es aus verschiedenen Ländern und ich konnte so peu à peu in mir eine Vorstellung machen, was kommt denn da auf mich zu. Da ich ein sehr aktiver Mensch bin, konnte ich den Rat meiner damaligen Ärztin, als ich sagte, oh Gott, es ist so zu merken, dass das nicht mehr gut funktioniert, und bekam von ihr den Rat, machen Sie weniger, dann merken Sie es auch nicht so, konnte ich nicht annehmen, weil ich mir dachte, das bin gar nicht ich. Ich liebe es, ja, so aktiv zu sein und auch noch das Gefühl zu haben, das, was ich mache, ist kein langweiliges Spiel, sondern es fördert mich, es bewegt meinen Kopf. Ja, und all diese Dinge, die ich so mir gewünscht habe am Anfang, die durfte ich dann mit Menschen wie Johanna und anderen von Alzheimer Austria umsetzen. Ja, man sagte, oh, das kannst du, wir wissen, dass du das kannst, so nach dem Motto, ja, trau dich. Nicht, und
nicht ja. Versteckt euch nicht, ist ja, ich, Ihre Botschaft.
Genau. Wir wissen, du kannst sprechen. Andere. Das gehörte gar nicht zu meinem vorhergehenden Leben. Ich war ein sehr stiller Mensch, meinte auch, dass ich jetzt nicht unbedingt wo was zu sagen hätte. Aber alle, die Menschen, die ich dort traf, waren überzeugt, dass ich das kann, dass ich die, ich sage jetzt ist in einer etwas humorvollen Art, dass ich die Bretter, die die Welt bedeuten, also besteigen soll und meinen Mund aufmachen soll. Sie sagten, du kannst das, wir wissen das und wir unterstützen dich.
Aber ganz kurz noch eine Frage. Von Anfang an wollten Sie wissen, was Sie tun können, außer Ihre Medikamente zu nehmen.
Ja.
Woher haben Sie die Kraft dafür gehabt? Sie haben nicht gesagt, ich stecke angesichts der Diagnose den Kopf in den Sand, sondern Sie sind aktiv geworden, Sie bleiben aktiv, Sie werden gebraucht, ganz wichtige Punkte für jeden Menschen, egal ob gesund oder krank.
Ja, ich glaube, das liegt an mir, dass ich also ein Leben auf dem Sofa und vielleicht noch mit Fernsehen, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, zu warten, ja, was passiert mit mir und nicht aktiv werde der Krankheit. Ich kämpfe nicht mit der Krankheit, den Kampf würde ich ja verlieren, das weiß ich, ja. Aber jedes Stückchen, das mir die Krankheit wegnehmen möchte zu einem gewissen Zeitpunkt, muss ich damit auseinandersetzen, dass ich hier Strategien entgegensetze, lerne. Und da hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, das Kennenlernen einer Selbsthilfegruppe. Die Menschen waren da nicht bemitleidenswert. Jeder konnte Auskunft über sich geben, war gut gekleidet, achtete auf sein Äußeres. Und ich glaube, 2 oder 3 in der Gruppe waren damals schon bereit, sozusagen, so vor der Tür steht eine Interviewerin, wer möchte hinausgehen und ein Interview geben, wo ich mir dachte, nein, ich auf gar keinen Fall. Aber ich habe dadurch gesehen, dass es so wenig gibt für uns. Und das wollte ich verändern. Ja, ich dachte, das ist ein Punkt, da kann ich mich einbringen. Ja, und eben mit Unterstützung wirklich einiger Menschen, die es sehr, sehr gut mit mir gemeint haben, war es möglich, diese Sprechblockade aufzuheben und zu sagen, ja, gut, ich bin dabei. Ich gehe auch raus und gebe ein Interview.
Seit 2018 ungefähr sind Sie in der Europäischen Arbeitsgruppe von Menschen mit Demenz. Sie sind Peer-Beraterin bei Alzheimer Austria. Sie sind im Beirat des Dachverbands, halten Vorträge, schreiben Artikel, nehmen an Projekten teil, geben Interviews, gehen zu Tagungen, Veranstaltungen. Eine Menge Beschäftigung, und das zeigt auch, wie wichtig, denke ich, Selbsthilfe als ja auch ein Ort von Lernen, Austausch, alles, was Sie jetzt so geschildert haben, von, man nennt es jetzt Empowerment, aber was wäre denn, Frau Püringer, aus Ihrer Erfahrung ein passender Begriff, Menschen ja zu stärken, zu befähigkeiten? Ist da dieser Begriff Selbstbestimmung vielleicht zentral?
Ja, Selbstbestimmung ist ein ganz wichtiger Begriff, aber nicht nur ein Begriff, sondern auch ein ganz wichtiges Gefühl, nicht? Ein selbstbestimmtes Leben, wo ich mitten in der Gesellschaft bleiben kann, so lang als möglich, das wünscht sich doch jeder, nicht? Und die Selbsthilfegruppe trägt da sehr viel dazu bei. Ich glaube auch, alles, was Sie aufgezählt haben, beziehungsweise was Angela Potocznik aufgezählt hat an ihren Aktivitäten, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es kann nicht jeder, es will nicht jeder Selbstvertreter werden. Aber der Besuch in der Selbsthilfegruppe bietet ja noch viel mehr. Ja, es bietet den Austausch unter ähnlich Betroffenen. Man kann voneinander lernen. Es ist auch, also Menschen mit kognitiven Einschränkungen sind selbsthilfefähig. Es mag natürlich sein, dass der Zeitpunkt kommt, wo das nicht mehr funktioniert, wo man nicht mehr von der Gruppe profitiert und die Gruppe von einem nicht mehr wirklich profitiert. Aber in erster Linie geht es auch um eine gewisse psychosoziale Unterstützung, um eine Selbstwertstärkung. Es geht darum, dorthin zu schauen, was noch gut gekonnt wird und nicht auf die Dinge, die nicht so gut funktionieren. Ja, und das machen wir in der Selbsthilfegruppe. Wir laden außerdem immer wieder Experten und Expertinnen aus verschiedenen Berufsgruppen ein, die uns erzählen, wie sie Betroffene mit ihrem Beruf, durch ihren Beruf unterstützen können. So waren schon eine Gedächtnistrainerin, eine Bewegungstrainerin, eine, natürlich auch eine Neurologin, eine Psychotherapeutin, ein Logopäde, ja, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, aber auch Menschen zum Beispiel von der Arbeiterkammer, wo es um Kündigungsschutz geht, weil die Menschen in unserer Gruppe haben sehr viele Fragen, weil viele von ihnen auch Singles sind.
Vielen Dank. Am Telefon erreicht hat uns Herr Panholzer. Willkommen in der Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich habe vor kurzem gehört von einem Institut in Amerika, das heißt Marama, Marama Experience. Da gehen Leute hin mit Demenz und zwar nicht, dass sie dann so nur gepflegt werden und irgendwann dort versterben, sondern sie werden so gut gepflegt und bekommen so verschiedene Übungen, wie wir es jetzt gerade gehört haben, dass sie nach 6 Monaten wieder nach Hause gehen und mit ihren Enkeln spielen oder wieder in die Arbeit gehen. Das heißt, die werden wieder gesund und das Ganze beruht auf 4 Säulen.
Danke, Herr Panholzer. Wir kommen jetzt, wir haben viele Hörerinnen und Hörer in der Leitung. Wir nehmen das einmal als Stichwort auf, betreutes Wohnen, das Menschen wieder alltagsfähig macht. Gesund werden ist leider bei diesen Erkrankungen nicht möglich. Wir haben ganz tolle Fortschritte aus der Medizin gerade in den letzten Wochen wieder gehört. Neue Medikamente, neue Wirkstoffe sind in mehreren Studien in Testung. Ein zweites Medikament steht unmittelbar vor der Zulassung in der EU. Aber leider ist es noch nicht möglich, diese Erkrankungen zu heilen. Was schon möglich ist, und Frau Potocznik, das haben Sie auch gesagt, Vorkehrungen zu treffen, sich fit zu halten. Sie schauen sich beispielsweise Pflegeheime bereits an.
Ja, natürlich. Ich möchte ja so ungefähr ein Bild davon haben, wie meine Zukunft aussehen wird. Und ich denke, jedes Land, das ich so kenne aus der europäischen Arbeitsgruppe, wenn wir darüber sprechen, hat so ihre Pflegeheime, ja, wo, ich kann jetzt nur sagen, in Frankreich ist zum Beispiel ein Pflegeheim entstanden, wo es sehr offen zugeht, ja, wo man festgestellt hat, dass die kognitiven Einschränkungen fast stillstehen, weil wir uns so wohlfühlen innerhalb dieser Betreuung. Sowas gibt es in jedem Land. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass dass wir, wenn wir ein bisschen, ja, nicht mit langweiligen Spielen oder mit Beschäftigungen, die uns eigentlich keinen Spaß machen, zum Beispiel, ich bin nie eine Bastlerin gewesen. Ich habe keine Freude daran, wenn irgendwas von mir aufgehängt wird. Ich sehe nur einen Sinn, Geschenke manchmal zu basteln. Ja, weil ich weiß, dass es kognitiv sehr wichtig ist, die Hände in der Form zu beschäftigen und etwas herzustellen. Aber ich würde sagen, in einer Bastelgruppe wäre ich völlig fehl am Platz. Und finde, dass da viel gemacht werden könnte, doch durch KI. Ja, ich kenne durch die Europäische Arbeitsgruppe Spiele, die mit KI auf uns zugeschnitten sind. Also die machen richtig Spaß. Ja, das ist, da gehört Bewegung dazu, da gehört, dass durch die Bewegung dieses Spiel richtig oder verkehrt verlaufen kann. Ich finde das großartig und da habe ich große Hoffnungen, dass das Umgehen mit uns ja sich in nächster Zeit auch ändern wird und man mehr darauf schaut. Wissen Sie, ich weiß ja nicht, was Menschen, die in den Pflegeberuf gehen, in ihren Büchern stehen haben. Ja, was da steht, wie sie mit uns umgehen sollen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass diese Menschen als ersten Begriff haben, dass der Mensch, der vor ihnen steht, Verluste hinnehmen musste, aber dass er auch noch Fähigkeiten hat. Und beides zu sehen, sehe ich als größte Herausforderung, wenn man gut mit uns umgehen möchte.
Der Verlauf der Erkrankung, das zeigt sich deutlich, ist nicht nur abhängig von der Demenzform, sondern auch ganz klar, so wie Sie es geschildert haben, von äußeren Einflussfaktoren, von der Erkrankung, von Überforderung, Unterforderung, von Einsamkeit und Depression und ja, einen ganzheitlichen Blick. Wir sprachen vorher über die Vortragenden, Frau Püringer. Hat auch Herr Moser, selbst Gedächtnistrainer, lese ich hier, willkommen in der Sendung.
Ja, grüß Gott, schönen Nachmittag. Ich möchte vor allem an ältere Personen appellieren. Bewegen Sie sich täglich, ernähren Sie sich gesund, machen Sie, so gut es geht, geistige Arbeit wie Lesen, Kreuzwort, Sudoku, Singen, kleine Gedichte lernen und vieles mehr. Ich bin seit 8 Jahren Gedächtnistrainer in Knittelfeld und betreue eine Gruppe zwischen 68 und 90 Jahren unter dem Motto Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Es gibt so viele gute Dinge für ältere Menschen wie Vereine, Kneipe und Seniorenbund, Pensionistenverband, wo vieles gemacht werden kann. Kräutergruppe, Pfarrer Weidinger und ja, vieles
Dank.
Mehr.
Vielen Dank, Herr Moser. Ja, aktiv bleiben, sich irgendwo integrieren, das ist nicht für jeden etwas, Frau Püringer, haben Sie gesagt. Aber vielleicht kann man irgendwie einen Anstoß geben.
Ja, natürlich, das ist ganz wichtig. Ich habe gemeint, Selbstvertretung ist nicht für jeden.
Ach so, verzeihen Sie.
Aber aktiv bleiben und nämlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig in verschiedener Form aktiv bleiben, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man ja auch bei neuesten Studien herausgefunden, dass man bis zu 45% des Demenzrisikos präventiv senken kann durch Lebensstilveränderungen. Aber auch, wenn man schon erkrankt ist an einer kognitiven Erkrankung, kann durch ausreichend Bewegung, durch gesundes Essen, durch soziale Kontakte, Schlaf, Gedächtnistraining, neugierig bleiben, sehr viel verändert werden. Wie gesagt, die Krankheit kann nicht geheilt werden, aber man kann sich fit halten und sehr viel davon profitieren. Das belegt auch eine Studie, bei der wir, also der Dachverband, jetzt mitmachen dürfen, nämlich LETE.at, das in drei Gedächtniskliniken, in drei Universitätskliniken in Österreich ein Forschungsprojekt zur Prävention stattfindet innerhalb der nächsten 2 Jahre, wo die Probanden mittels KI und trotzdem auch persönlichen Treffen immer wieder angestoßen werden und angeregt werden, ihren Lebensstil ins Positive zu ändern. Und wir sind zu ändern. Wir sind da beauftragt, einen Patientinnen oder einen Beirat zu bilden, um den Wissenschaftlerinnen während dieser Zeit sozusagen mit Tipps, ob das anwendbar ist und auch in ethischer Hinsicht beizustehen.
Selbsthilfe bei neurokognitiven Erkrankungen ist heute unser Thema und unter 0800 22 69 79 oder per Mail an punkt1@orf.at können Sie mitdiskutieren.